als Gabe an uns herangetragen und ich habe dann wirklich das immer nur als Album gehört und niemals einzelne Songs davon wirklich gehört. Und dadurch hat es für mich so eine ganz, steht für so eine ganz bestimmte Zeit und so ganz bestimmte Momente, in denen ich das wirklich immer viel gehört habe und es eben lange auch, ja, the way to go war.
Ja, spannend. Also es ist wirklich interessant, auf wie viele Referenzen wir hier auch einfach kommen, wie viele Querverweise, wo man dann auch einfach merkt, okay, die Band nimmt sich da halt einfach sehr viel Spannendes raus, ohne dass man das jetzt so komplett auf eine Sache festhaken kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorgehört und Nachgedacht. Mein Name ist Chris und wie immer an meiner Seite mein wertgeschätzter Kollege
Marvin. Moin.
Moin Marvin. Wie immer sprechen wir bei Vorgehört und Nachgedacht über ein Album, was für den jeweils anderen in seiner musikalischen Historie, persönlichen Biografie besonders war oder bemerkenswert in irgendeiner Art und Weise, was der andere vielleicht übersehen hat, vielleicht selber nicht gehört hat. Und dadurch kommt hoffentlich ein spannendes Gespräch zustande. Und welches Album hast du denn heute mitgebracht, Marvin?
Heute habe ich das Album mitgebracht, The Fool von Warpaint. Und bevor wir vielleicht so ein bisschen über diese Musik quatschen oder vielleicht ich auch ein bisschen von der Band erzähle, wäre natürlich meine erste Standardfrage an dich erstmal zurück, Chris. Was ist deine Vermutung, warum habe ich dir dieses Album vorgeschlagen als kleine Hausaufgabe?
Ja, Marvin, diesmal war es ein bisschen ein Rätsel für mich, warum du jetzt nur ausgerechnet mit diesem Album um die Ecke gekommen bist. Also, vorab gesagt, natürlich sind mir Warpaint als Name nicht ganz unbekannt. Ich habe Warpaint schon häufiger mal in Jahresbestenlisten gelesen, in Zeiten, wo ich irgendwie auch viel mich im Musikjournalismus informiert habe darüber, was denn so die neue trendige Musik ist. Da habe ich sehr viel von Warpaint gelesen, aber irgendwie ist die Band dann doch immer an mir vorbeigeschlittert und ich habe sie nicht so richtig gehört. Also ich hatte das 2014er Album, was ja Warpaint heißt, so ein bisschen gehört, aber ich hatte nie gewusst, dass das nicht das erste Album ist, sondern dass davor noch ein anderes existierte.
Surprise,
surprise, surprise. Diesmal habe ich jetzt, glaube ich, keinen heißen Riecher keine heiße Spur, was genau jetzt der Grund war, warum du dieses Album ausgewählt hast. Also ich könnte jetzt auf so Allgemeinplätze zurückgreifen, wie, ja, das klingt musikalisch nach etwas, wo du denkst, dass es mir gefallen würde. Das ist irgendwo in der Richtung unterwegs von, im weitesten Sinne, Bands, die wir auch schon besprochen haben im Podcast. Also da können wir später auch nochmal drauf eingehen, aber ich glaube, so als erste Referenz ist mir gleich eingefallen Boston Rainbows, die wir in der allerersten Folge besprochen haben und das auch nicht nur wegen des Gesangs. Und auch andere Bands, die wir beide sehr schätzen, wie irgendwie Grizzly Bear oder Radiohead, sind da irgendwie auch mir direkt irgendwie ins Ohr gekommen. Deswegen wäre jetzt so meine wahrscheinlichste Vermutung, dass es einfach eine Band ist, wo du denken würdest, okay, das ist eigentlich genau so Chris-Musik, weil die einerseits eine gewisse Eingängigkeit hat und auch Melodien hat, aber andererseits schon sehr verschroben ist. Genau, und dass du mir da einfach jetzt, sag ich mal, ein bisschen Hausaufgaben gegeben hast, um so eine Lücke zu füllen. Aber vielleicht gibt's ja auch eine persönliche Geschichte, von der ich keine Ahnung haben kann und die du mir jetzt sozusagen offenbaren wirst.
Ja. Ich glaube, deine Richtung ist da schon gar nicht schlecht. Also wir reden ja auch oft darüber, wie uns Bands irgendwie selber in unserem eigenen musikalischen Schaffen irgendwie geprägt haben oder ob man sagen würde, ja, die und die Bands, seitdem ich die gehört habe, habe ich ein völlig anderes Verständnis davon, wie Schlagzeugspielen funktionieren kann oder was man auf Gitarre machen kann. Und ich glaube, das kann ich vielleicht einfach mal vorwegnehmen, bei Warpaint war das, glaube ich, gar nicht so ausgeprägt. Also ich glaube, du würdest nicht von dem, wie wir zusammen Musik gemacht haben, denken können, ah, der Typ hat immer Warpaint gehört und deswegen macht er so eine Mucke oder deswegen spielt er so. Das heißt, es war für mich eigentlich immer eher so eine unsichtbare Band, dass ich sozusagen vielleicht von außen gar nicht so vermutet hätte, dass ich sowas höre oder dass sowas irgendwie in meinem Musizieren irgendwie ein Ding ist. Aber du hast es irgendwie auch schon, glaube ich, ganz richtig benannt. Sowohl ein paar Bands, die wir irgendwie hier im Podcast besprochen haben, als auch das, was wir vielleicht sonst so an Musik hören, scheint eigentlich ganz gut irgendwie zu dem zu passen, was Warpaint macht. Oder anders gesagt, Warpaint ist da eigentlich ein interessanter Baustein, eine interessante Nische, die die nochmal bedienen, die an vieles Bekanntes, was uns, würde ich einfach mal sagen, gefällt, irgendwie andocken kann, aber vielleicht an ein, zwei Stellen doch nochmal so ein paar eigene Schmankerl, ein paar Ecken hat, die sie vielleicht irgendwie auszeichnet, die sie irgendwie vielleicht auch ein bisschen besonders machen, die dieses Album irgendwie auch nochmal interessanter machen. Und deswegen für mich auch immer so eine eigentlich irgendwie interessante Band waren, die in gewisser Weise so ein bisschen vielleicht auch zweite Reihe waren. Wie du gesagt hast, es ist jetzt keine totale Underground-Indie-Band, aber sie sind in dem Sinne vielleicht jetzt auch nicht die Mega-Shooting-Stars, die so auf den riesigen, größten Bühnen spielen oder so einen Mega-Mega-Pop-Appeal unbedingt haben. Und das ist vielleicht auch schon so der Grundgedanke, dass ich mir dachte, Mensch, einfach mal ein Album, was Chris vielleicht auch nicht so verstört, was ihn vielleicht auch nicht völlig sozusagen überrascht oder wo er auch sagt, oh Gott, aus welcher Ecke hat er das jetzt ausgebuddelt, sondern einfach ein Album, wo man sagen würde, hey, das ist irgendwie doch ein spannender Sound, eine spannende Band, habe ich irgendwie schon mal auf dem Zettel gehabt, ist aber untergegangen und jetzt haben wir irgendwie eine schöne Gelegenheit, ein bisschen darüber zu quatschen. Also das ist, glaube ich, vielleicht fast schon die Hauptmotivation und natürlich dann einfach auch der Moment, in dem ich halt vor meinem CD-Regal stehe und dann so durch die Alben gehe und schaue, was wäre irgendwie vielleicht nochmal ein cooles Album, worauf ich auch selber wieder Lust habe und was ich selber vielleicht nochmal neu oder anders hören möchte. Und das war, glaube ich, so der Grund, warum ich es vorgeschlagen habe. Und jetzt wäre vielleicht meine Frage, bevor ich deinen unbefleckten Eindruck sozusagen versaue, dadurch, dass ich dir ganz viele Infos gebe, würde mich natürlich erstmal interessieren, wie ging's dir mit dem Album? Wie hast du es gehört? Was hat dich überrascht? Was hat dich irgendwie auch abgeholt? Was hat dich auch ein bisschen irritiert? Da würde mich gerne mal interessieren, wie du das Album gehört hast und wie es dir damit zuging.
Ja, also mein erster Höreindruck dieses Mal war sehr intensiv, weil ich das Album direkt dreimal im Stück gehört habe. Also auch von vorne bis hinten direkt dreimal durchgehört. Ganz brav und ordentlich habe ich das gemacht. Eine Woche habe ich es dann erstmal gar nicht mehr gehört. Und dann habe ich nochmal über die letzten anderthalb, zwei Wochen dann nochmal immer so ein bisschen reingehört. Das jetzt auch nochmal in den letzten Tagen auch nochmal so zweimal komplett durchgehört. Also was ich auf jeden Fall sagen muss, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer mit dem Gesang getan. Einfach weil teilweise so die Art von Gesang so ein bisschen schwierig finde. Also ich habe gar nicht ein Problem mit irgendwie hohen Frauenstimmen oder so, aber ich habe manchmal ein Problem mit einer gewissen Art und Weise, sage ich mal, sehr, ja, einfach der Gesang war, ist dann so teilweise sehr langgezogene Melodien. Das war einfach so was mich ein bisschen irritiert hat, was irgendwie auch so ein bisschen dem Ganzen was, weiß ich nicht, fast was Esoterisches gegeben hat, was ich gar nicht so, was ich ein bisschen schwierig fand. Aber irgendwie direkt habe ich so das Gefühl gehabt, okay, das ist sehr jammige Musik. Also einfach Musik, die so sehr so einen Flow aufbaut und dass Parts sehr lange wiederholt werden oder auch Parts sehr aufgebaut werden, dass du Sachen hast, die sich so sehr durchziehen. Und es hat mich lustigerweise teilweise fast an Jam-Sessions erinnert, die wir so hatten in der Band. So, okay, jetzt in den nächsten Part rein. So. Und dann
Surprise.
Und das hat mir dann aber eigentlich ganz gut gefallen. So. Und ich konnte das Album halt auch einfach so sehr gut runterhören, würde ich mal sagen. Also das war eigentlich die ganze Zeit der Fall. Ich fand auch immer, dass fast jeder Song irgendwie so seine Schmankerl hatte, so fast so seine besonderen Momente. Und wie du schon ganz gut erkannt hast, da war einfach sehr viel dabei, was in der Komfortzone von mir liegt. Einfach so Gitarrenlinien und Riffs, die melodisch sind, aber irgendwie auch ein bisschen verschroben sind. Wechselndere Drumrhythmen, mal schnell abwechselnde Parts, auch Sachen, die dann sehr, sehr weittragend sind. Und vor allem auch viele Gitarreneffekte. Sehr viele Gitarreneffekte. Und das fand ich grundsätzlich, also da habe ich mich grundsätzlich auch auf jeden Fall voll wohl gefühlt. Und eine Referenz, die mir sofort gekommen ist, und ich bin mir fast ziemlich sicher, dass du das nicht gehört hast, ist das Projekt Ataxia, was ein Projekt
Never
war.
Never ever heard of.
Never ever heard of. Das nämlich von dem Gitarristen von den Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, dem Ex-Gitarristen, den langjährigen Kollaborateur von John Frusciante, Josh Klinghoffer und von dem Bassisten von Fugazi zusammen, war und das war so ein eigentlich ziemlich genau diese Musik, also psychedelic, post-rockig, sehr langes Jam, sehr sphärisch das Ganze, 6 bis 8 Minuten Songs und das war so meine, das kam mir die ganze Zeit im Kopf und das ist so ein Album, was so komplett auch verloren gegangen ist in der Musikhistorie, weil es einfach nur so ein Nebenprojekt ist, was so rausgeworfen wurde. Ich habe da irgendwie voll verspürt, so okay, auch wenn ich nicht weiß, ob die jemals mit irgendwie mit den Leuten Kontakt haben oder dass irgendwie davon beeinflusst worden waren, zumindest hat es mich ein bisschen an die Zeit und an diesen breiteren Kontext von Musik erinnert. Und ja, von daher, das war eigentlich ja ganz schön.
Ja, Chris, jetzt kommt die 1-Million-Dollar-Frage.
Ja.
Und zwar haben, um vielleicht ein ganz bisschen Infos schon mal einfach reinzuwerfen, Warpaint, vierköpfige Band aus Los Angeles, 2004 gegründet, aber eben mit diesem 2010er-Album The Fool ihr Albumdebüt gefeiert, hatten aber interessanterweise vorher eine EP rausgebracht, Exquisite Corpses.
Mhm.
Und weißt du von dem, die gemixt und gemastert wurde?
Jetzt, wo ich das wahrscheinlich reingebracht habe, wahrscheinlich irgendeiner dieser drei Personen, die ich gerade genannt habe.
Von Mr. Frusciante himself.
Gutes Ohr hier, ne?
Also, Mashallah. Also, John Frusciante hat die erste EP von ihm, die da sozusagen noch in so einer sehr, sehr kleineren Auflage erstmal rausgebracht wurde. Nur 2007, 2008 haben sie die gemacht, ist die rausgekommen. Die hat man dann später, weil das ein ziemlicher Erfolg war und irgendwie auch in den lokalen Los Angeles Charts irgendwie ziemlich krass eingestiegen ist und in der Szene auch einfach sehr gut angekommen ist, hat man den nochmal größer rausgebracht. Aber genau das steht da, glaube ich, bei denen im Hintergrund. So wie ich das jetzt weiter verfolgt habe, haben sie, glaube ich, bei den späteren Alben nicht mehr direkt mit ihm zusammengearbeitet. Aber natürlich ist das, ich meine, wenn die Band selber auch aus Los Angeles beziehungsweise also aus der Gegend einfach kommt, ist natürlich sowas wie Red Hot Chili Peppers oder John Frusciante auch einfach, glaube ich, eine Referenz, ein Stil, der da auch einfach in der Luft lag,
ja,
den sie irgendwie aufgesogen haben und aufgenommen haben. Das Side-Projekt kenne ich gar nicht, also von daher, da bin ich auf alle Fälle gespannt, das würde ich mir anhören, das klingt auf alle Fälle nett. Aber dein Riecher war da auf alle Fälle ganz richtig, die in dieser Ecke, sage ich mal, vielleicht zu verorten, gerade wenn man sich auch irgendwie so im Kopf verhält, dass die eben 2004 schon gegründet wurden. Die hatten am Anfang einige Wechsel an den Drums, was sich dann aber 2010 eben zu einer festen Formation herausgebildet hat. Und in dieser Formation spielen sie auch noch bis heute eigentlich durch. Also was sie dann so ein bisschen eben gerade auch nach dieser IP, aber auch in der Zeit ihres ersten Albums so ein bisschen rausgebracht hat, war dann eben, dass sie im Vorprogramm waren von The XX oder Vampire Weekend. Also alles in irgendeinem Grenzbereich von irgendwie einem bisschen interessanterem Indie-Rock, bisschen Electronica, bisschen, ja, weil das sind vielleicht ja Post-Punk vielleicht im weitesten Sinne.
Mhm.
Und dann eben diesem Release-Album The Fool von 2010 eigentlich so ihr erstes dickes Statement gemacht haben und damit auch, würde ich sagen, durchaus auch gut, wirklich Erfolg hatten, kann man so sagen. Dann haben sie sich aber auf alle Fälle auch Zeit gelassen. Du hast es gerade genannt, 2014 kam dann ihr Self-Titled-Album heraus. Es folgte nochmal 2016 ein Anschlussalbum von Heads Up. Dazu muss ich gestehen, dass ich diese beiden Alben gar nicht so viel gehört habe. Also da bin ich ein bisschen weniger versiert drinne. Könnte da jetzt auch nur vielleicht ad hoc so den Eindruck vom Durchhören geben, dass es da ein bisschen elektronischer geworden ist oder man sich so ein bisschen mehr von so einem sehr düster rockigen so ein bisschen gelöst hat, ein bisschen hin zu so einem eher elektronischen Sound. Und was ich dann aber zuletzt eben nochmal sehr viel gehört habe, war jetzt das 2022 erschienene Album Radiate Like This, was nochmal anders ist, da könnte man vielleicht sonst später vielleicht als Ausblick nochmal drüber sprechen, aber das ist so ein bisschen die Historie, von daher klar, die Referenzen, die sozusagen, die du vielleicht im Kopf hast oder auch ähnliche KünstlerInnen, die sonst auch immer genannt werden oder die sozusagen, wenn man sich ganz stumpf auch einfach nur Similar Artists anguckt, also sich einfach fragt, was hören Menschen, die Warpaint hören noch für Bands und da ist natürlich auch interessanterweise auch Bad for Lashes, interessanterweise recht viel.
Ja.
Radiohead ist natürlich auch eine Band, die da auch taucht. Dive interessanterweise auch, aber auch Wolf Alice. Also das sind, glaube ich, so.
Ja, Wolf Alice passt sehr gut, ja. Mhm.
Sind irgendwie vielleicht so Bands da so in dem Nexus schwingen und deswegen, sie bedienen da halt irgendwie einen Bereich, der ja einerseits so ein bisschen düsteren, teilweise fast schon post-rockigen, zumindest post-punkigen, aber auch ein bisschen Dream-Pop an manchen Stellen vielleicht, aber eben auf eine sehr reduzierte und jammige Art und Weise. Und das bringt mich vielleicht kurz dazu, erstmal zu erzählen, wie ich auf dieses Album gekommen bin, weil es ist an dieser Stelle eigentlich eher so eine stellvertretende Position, die ich jetzt hier kurz einnehmen muss, weil meine Partnerin dieses Album 2010, ich glaube, es war 2010, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, zu Weihnachten geschenkt bekommen hat von einem guten Bekannten von uns, der sehr erlesenen Musikgeschmack hat und auch immer sehr treffsicher eigentlich unseren Musikgeschmack irgendwie auch bestimmen konnte und uns mit sehr gut Musik versorgt hat. Und er hatte sozusagen ihr damals eben dieses Album geschenkt. Ich hatte von der Band irgendwie gar keine Ahnung, aber dachte, mir wird schon was ganz Gutes dabei sein. Und das war interessanterweise eine Zeit, in der wir noch sehr viel CDs im Auto gehört haben. Das war ja auch so eine gewisse Ära. Manche werden jetzt vielleicht lachen, andere werden sagen, bei uns waren es früher noch Kassetten. Wir hatten halt eine Zeit, in der wir irgendwie sehr viel Auto gefahren sind und zwar dabei CD gehört haben. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich dieses Album auf einer gewissen Weise sehr, sehr, sehr viel gehört habe und vor allem auch so verbinde mit so Autofahrten durch die Nacht. Gerade auch irgendwie, als wir, das war die Zeit, als wir nach Hildesheim gezogen sind und dann irgendwie ich oft auch dann von Hildesheim zu meinen Eltern gefahren bin oder zurück und dann manchmal eben dann im Dunkeln gefahren bin oder einfach, wenn ich durch Hildesheim selber aus irgendwelchen Gründen mit dem Auto fahren musste. Und dieses Album war halt immer so für mich so eine absolute Bank, wenn ich wusste, boah, ich habe jetzt irgendwie Lust auf schönes Album, was irgendwie, in Anführungszeichen, mich jetzt nicht stresst, aber irgendwie auch irgendwie eine tolle Stimmung hat und eine tolle Atmosphäre. Und deswegen verbinde ich dieses Album ganz viel mit nachts Autofahren und eben auch mit meiner Partnerin zusammen Autofahren. Und das trifft vielleicht schon eine Stärke, die ich vielleicht von dem Album irgendwie herausstellen würde, ist, dass es irgendwie als Album schafft, eine tolle Atmosphäre zu haben. Und ich habe das interessanterweise auch daran gemerkt, dass ich jetzt gerade in der Vorbereitung nochmal wesentlich analytischer anfangen musste, diese Songs als Einzelne mir nochmal anzugucken und genau zu differenzieren und zu schauen, okay, weil für mich in meiner Erinnerung und wie ich dieses Album jetzt gehört habe, das auch immer so ein bisschen verschwommen ist. Also ich konnte jetzt gar nicht sagen, ah, der dritte Song, das war der tollste oder der sechste Song, das war der tollste, sondern es war eher so, dass es für mich so einen richtig guten Flow hatte, dass ich das eigentlich immer nur abgespeichert habe als so ein Gesamtwerk, aus dem ich gar nicht ohne weiteres so einen Song direkt unbedingt immer rausnehmen könnte. Könnten, glaube ich, trotzdem vielleicht gleich auch paar uns schon die Songs gerne nochmal einzeln anschauen. Aber das vielleicht so ein bisschen zu meiner Geschichte, wie ich eigentlich zu diesem Album gekommen bin. Also es war weniger, dass die jetzt so einen Smash-Hit hatten oder so eine Single, wo ich dachte, boah, geil, und dann habe ich mir das Album geholt. Sondern es war wirklich eher so, das ist als Gabe an uns herangetragen. Und ich habe dann wirklich das immer nur als Album gehört und niemals einzelne Songs davon wirklich gehört. Und dadurch hat es für mich so eine ganz, steht für so eine ganz bestimmte Zeit und so ganz bestimmte Momente, in denen ich das wirklich immer viel gehört habe und es eben lange auch, ja, the way to go war. Bis dann irgendwann die Streamingdienste und die Smartphones und die Bluetooth-fähigen Autoradios ankamen und dann hat sich das irgendwie komischerweise erledigt. Mhm. Aber das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund, wie ich das gehört habe. Ich weiß nicht, wie das so sich mit deinem Höreindruck irgendwie abgleichen lässt.
Ich finde, das passt sehr, sehr gut, weil, wie ich ja am Anfang erzählt hatte, habe ich dieses Album ja die ersten Male direkt am Stück mehrmals gehört. Und ich glaube, das kam auch nicht so von ungefähr, weil als ich mir andere Alben, die du mir aufgetragen hast, angehört habe, habe ich meistens einmal am Stück durchgehört und danach bin ich schon auf einzelne Songs gegangen. Und dieses Album, da würde ich den Eindruck teilen, läuft halt einfach so durch. Da gibt es halt immer einzelne Stellen, die natürlich auch die Songs haben, so einzelne Sachen, die nochmal neu reinkommen. Beim letzten Song kommt nochmal ein Klavier rein, was vorher gar nicht so als Sound-Element mit drin ist und lässt einen dann nochmal aufhorchen. Oder es kommt nochmal ein spezieller Gitarreneffekt rein, zum Beispiel bei dem Song Beast. Aber ansonsten hat man schon das Gefühl, dass das einfach sehr gut durchläuft. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dieses Album abends oder nachts beim Autofahren zu hören. Und ich kann mich da auch anschließend, ich bin auch in dieser Zeit viel Auto gefahren, wo man noch CDs in Autos gehört hat und ich hatte auch kein MP3-Autoradio, sondern ich musste auch CDs hören in meinem Golf und dadurch habe ich halt auch vor allem zu der Zeit einfach sehr viel CDs gekauft und sehr viel CDs gehört und habe auch viele Bands, also ich erinnere mich da zum Beispiel, dass ich auch, das war dann ein paar Jahre später, zum Beispiel ganz viel The War on Drugs gehört habe oder halt eben auch Grizzly Bear und das sind halt auch so eine Alben, die halt eben dieses Element des Jammigen hatten und die halt einfach so durchliefen, wo man natürlich dann auch sagen kann, hey, da sind besondere Songs dabei, die man gerne ansteuert, aber wo diese Alben sich auch dadurch vor allem auszeichnen, dass sie halt eben so ein, ja, gar nicht mal so ein passives Begleitding sind, sondern beim Autofahren hat man ja auch einfach, man muss sich einerseits konzentrieren, aber andererseits ist auch ganz viel Kapazität dafür da, in die Musik abzutauchen und das ist irgendwie so eine Situation, in der man eigentlich sehr dankbar darum ist, so eine Musik hören zu können. Und ich würde auch sagen, dass, glaube ich, so eine Band wie Warpaint dann wahrscheinlich zu einem Jahr wie 2010, wo wahrscheinlich 2010 war, glaube ich, Streaming noch nicht ganz so dick unter. Ich glaube, 2010 gab es Spotify noch nicht.
Also wir haben auf WG-Partys immer Groove Shark gehört. Also das war so der Modus, auf dem wir unterwegs waren. Also
Ja.
Vom Gefühl würde ich sagen, dass es da gerade der Turn weg war von Napster, von Casa Light und so weiter.
Mhm.
Und die ersten Leute, ja, man sich so die ersten Streaming-Sachen aufgebaut haben, war so mein Eindruck.
Okay.
Aber ich würde auch sagen, also mir lag es auch einfach daran, dass ich, glaube ich, erst 2014 mein erstes Smartphone hatte. Also auch solche Dinge waren es bei mir, dass da irgendwie komischerweise CDs noch eine ganz interessante Abwechslung für das Auto waren.
Ja. Ja, ist auch auch nochmal spannend, weil wenn wir jetzt gerade so über Streaming sprechen, über CDs und darüber, wie man Musik konsumiert, habe ich jetzt auch gerade nochmal selber drüber nachgedacht, weil ich zu der Zeit natürlich auch schon sehr viel MP3s, also du hast ja gerade über Napster, Casa Light gesprochen, ich hatte schon sehr viel Musik auch einfach als MP3s. Mein Musikkonsum hat sich nicht darauf beschränkt, was ich auf CD und Vinyl hatte, sondern natürlich auch, was wir auch teilweise innerhalb der Band natürlich dann auch an Musik ausgetauscht haben. Aber MP3s habe ich auch vermehrt als Album gehört. Und ich habe mir nicht bei Apple oder bei Winamp oder bei iTunes, meine ich jetzt, halt jetzt groß Playlisten zusammengestellt. Das war irgendwie nie so mein Modus, sondern da habe ich auch noch mehr Alben gehört. So, und dieser Playlisten-Modus, der ist bei mir persönlich vor allem dann erst sehr stark mit dem Streaming, glaube ich, gekommen.
Mhm.
Und hat, glaube ich, auch ganz stark die Art und Weise, wie man Musik hört, verändert. Ja. Was natürlich dann so eine Vorteile wie eben dieses Album hat. Oder halt eben auch das vorhin von mir benannte Ataxia. Zwei Alben haben die rausgebracht. Also die haben quasi eine Session gemacht. Mehr oder weniger ist das halt auch einfach eine Jam-Session, die in 5 Songs unterteilt wurde oder 2x5 Songs. Und das hat auch eine Qualität von Musik, weil ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das jetzt ein total starkes Konzept ist, was ich da jetzt irgendwie raushöre. Aber es ist trotzdem ein Album, was irgendwie als Ganzes irgendwie sehr gut funktioniert durch seine Jammigkeit. Genau.
Ja. Ich meine, um vielleicht doch so einen kleinen Hörmoment schon zu beschreiben, also es ist jetzt auch nicht so, dass für mich dieses Album einfach immer nur so ein amorphes Wabern war, wo so ätherische Gesänge passiert sind und ich wusste gar nicht, wo was. Also, ich habe schon, auch als ich jetzt nochmal wieder gehört habe, habe ich auch schon so bei einzelnen Songs gedacht, ah, okay, geil, das war der Song, der war richtig gut. Und was mich damals, um vielleicht einfach mal so ein bisschen sozusagen auch in einzelne Songs vielleicht reinzudippen, was ich, glaube ich, damals total cool fand, war bei dem zweiten Song, der auch Warpaint heißt. Und der, das muss man dazu sagen, der Songtitelname war da, bevor die Band selber für sich den Namen Warpaint definiert hat. Also das nur als kleine Randbemerkung. Der ja auch mit so einem bisschen düsteren Picking wieder anfängt. Dann so sozusagen so ein eher ruhigerer Snare-Wirbel so gespielt wird, so sehr flächig. Und dann plötzlich, was die an vielen Songs auch machen, so ein Schlagzeug-Groove plötzlich einsteigt, der sozusagen dieses amorphe, wabernde plötzlich mit so einem Rhythmus irgendwie bricht und dem Struktur gibt. Und den fand ich absolut fantastisch, dieser Groove, weil der auch viel mit so irgendwie synkopisch geöffneten Hi-Hat funktioniert und da plötzlich so ein mega grooviges Dring draus macht, fast schon so ein bisschen einen verschobenen Groove draus macht, was ich total, total spannend fand, weil zugleich produktionstechnisch diese Drums immer sehr, sehr dumpf klang und sehr dark in der ganzen Produktion. Also da sind keine schneidenden Höhen, keine scharfen Becken, keine hohe Brillanz, sondern die Drums selber hatten auch immer so was sehr irgendwie bisschen Muffiges. Und das fand ich total cool, weil ich da gemerkt habe, und das würde ich vielleicht eigentlich fürs ganze Album sagen, dass da ein im Detail super kreatives Drumming da ist, was aber gar nicht so sehr auf große Effekte oder auf markante Fills oder virtuose, ne, Sachen ist, sondern irgendwie sehr interessant und Sachen immer so slightly off spielt oder slightly irgendwie unerwartet, wie man sonst vielleicht Schlagzeug spielen würde. Also sowas, was ich bei Grizzly Bear zum Beispiel auch immer sehr geschätzt habe, dass da die Drums irgendwie schon groove-orientiert waren, aber man irgendwie aus so einem ganz klassischen Groove-Format irgendwie ausgebrochen sind. Und da würde ich schon sagen, da hat mich der zweite Song, Warpaint zum Beispiel, als Song dann, der hat mich sozusagen dann meistens ins Album gekriegt, während der erste, Set Your Arms Down, ja auch so ein sehr ruhiger Opener ist mit so einer sozusagen so einem Bass-Picking, was sich so dann langsam aufbaut. Da habe ich manchmal fast das Gefühl, dass der eigentlich als Opener fast so ein bisschen zu unspektakulär daherkommt. Aber spätestens mit dem zweiten Song oder als wir dann eben in diesem Auto, das ist ja auch das Verrückte, wenn man dann nicht weiß, was man hört, eine CD reinmacht und dann so dieser Medium so ausgeliefert ist, wenn man ja Auto fährt. Und dann kam dieser zweite Song plötzlich und da war es plötzlich so, hey, was ist das denn abgefahren? Das ist ja richtig geil. Also das vielleicht so, um nochmal zu sagen, ich habe schon auch einzelne Songs rausgehört und gibt auch einzelne, die ich heute auch einfach besser finde und die mir immer noch richtig gut gefallen. Und andere, die dann vielleicht auch ein bisschen dagegen, ja, ein bisschen in den Hintergrund treten, sag ich es mal so.
Ja, ich würde dir auch da total zustimmen, dass das Album, dass nicht jeder Song gleich gut ist, und es auch durchaus Stellen gab im Album, die mir immer nicht so ganz gut gefallen haben. Aber meistens waren es dann nicht ganze Songs, sondern Teile von Songs, die mich dann doch immer dazu gebracht haben, das Album am Stück zu hören. Der zweite Song Warpaint, den du benannt hast, also erstmal voll spannend, dass quasi da der Name vor der Band kam sozusagen oder mit dem Song kam. Und das ist auch für mich der erste Moment gewesen, wo ich wirklich aufgehorcht habe, weil ich fand, dass die Intro-Gitarre eigentlich fast einem dann sowas wie Tool oder Nightverses erwarten lässt, weil das dann sowas düster Beschwörendes ist, aber natürlich geht es dann in eine ganz andere Richtung. Vom Gitarrensound sehr post-punkig auch einfach wirklich. Teilweise habe ich dann fast gedacht, so eine wirklich jammige Version von The Cure, die wir ja auch schon im Podcast hatten. Und ist für mich auch total das Highlight gewesen. Und interessanterweise ging es dann für mich mit Undertow auch total gut weiter. Für mich, glaube ich, am ehesten den Song, wo ich sagen würde, das kann eine Single gewesen sein.
Ja.
Gerade die letzten anderthalb Minuten haben für mich auch total dieses Gefühl gehabt, okay, das klingt fast so wie so ein Ende von Kid A-Songs bei Radiohead, wo dann halt auch dann Phil Selway dann so mit den Drums irgendwie, also da auch dieser Groove, der dann da so rausgeht, wie der Gesang immer glitschiger wird und sich wiederholt und das Song so ein bisschen auseinanderfällt am Ende, aber in so einer richtig, richtig, richtig interessanten Art und Weise.
Ja. Zu Undertow kann ich vielleicht auch nur kurz sagen, dass das auch witzigerweise der Song ist, der auf unserer Frühstücksplaylist ist. Wir haben hier zu Hause so eine Playlist seit ungefähr 10 Jahren. Oder wahrscheinlich seitdem wir Spotify haben, wo wir einfach sukzessive über die Jahre immer Songs reinwerfen, wo wir denken, irgendwie die sind cool. Die sind so ein bisschen wie unser eigenes Radio. Die sind jetzt nicht mega stressig oder anders gesagt, sie sind soweit sozialverträglich, dass ich mich mit meiner Partnerin darauf verständigen kann, dass wir die irgendwie ohne Probleme hören können oder wenn einfach Besuch da ist und man jetzt nicht über Musikgeschmack streiten möchte. Und da hat's Undertow eben auch drauf geschafft und deswegen ist es der eine der wenigen Songs, den ich immer wieder mal unfreiwillig einfach in dieser Playlist gehört habe, die mittlerweile, ich glaube, über 500 Lieder hat. Also das ist ein Archiv an Musikgeschichte, was ich da irgendwie aufgesammelt habe. Aber ich stimme dir da auch ganz zu. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob das sogar eine Single-Auskopplung war. Aber ich würde sagen, dass auf alle Fälle dass das Potenzial dazu hat, eigentlich so eine Single zu sein, weil er komischerweise als Refrain dann doch überraschend catchy ist. Finde ich auch einen sehr groovy, funky Bass hat, so mit sehr schönen Läufen und sowas teilweise drin. Aber ja, dann irgendwie doch noch ein bisschen mehr hat, als nur sozusagen sich darauf irgendwie zu beschränken, sondern gerade auch in diesem Aufbau doch noch mal ein bisschen mehr macht. Und das ja auch generell so ein bisschen für das Album stetig, weil wenn man sich die Songlängen anguckt, gibt's glaube ich nur 2 Songs, die irgendwie nicht mindestens 5 Minuten gehen. Also das ist ja auch was. Und dafür ist der schon, der irgendwie auch fast 6 Minuten geht. Also ich habe mich auch erschrocken, als ich die Songlängen nochmal gesehen habe. Aber das sind halt wirklich alles echt lange Songs so. Da denkt man sich, okay, es sind nur 9 Tracks. Aber sie sind irgendwie echt alle lang. Und das ist genau, wie du es ja auch irgendwie schon beschrieben hast, hängt damit zusammen, dass sie viele Parts auch wiederholen, sich viel Zeit lassen, so auch lange Intros teilweise haben, bevor es losgeht. Aber dafür eben doch immer einen total coolen Flow hat. Also da würde ich sagen, Undertow hat bei uns auch sehr gut eingeschlagen als ein, finde ich, sehr, 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 sehr cooler Song war an der Stelle.
Ja. Ja. Genau, und wenn man dann auch noch mal weiterguckt, also wenn man zum Beispiel jetzt auf Beast schaut, da ist mir die Gitarrenlinie auch sehr aufgefallen. Da hatte ich total das Gefühl gehabt, okay, das könnte jetzt Grizzly Bear sein. Von der Gitarrenarbeit hatte ich auch fast immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen, deswegen auch die Bosnian Rainbows Referenz, das sind durchaus auch Sounds, die man bei The Mars Volta natürlich auch in einem ganz anderen Soundkontext hören konnte, aber da das ist durchaus so die Art und Weise, wie so ein Omar Regis Lopez auch spielen würde, der ja auch viel mit John Frusciante zusammengearbeitet hat. Also da merkt man halt irgendwie diese ganzen Referenzen. Oder halt auch Bands wie Animal Collective oder ja eben Grizzly Bear. Das sind so eine Sachen, die mir dann in der Albummitte vor allem dann nochmal gekommen sind.
Vielleicht noch als kleiner Fun-Effekt zu Undertow. Das war ursprünglich, haben sie da die Band in so einem Jam eigentlich Polly von Nirvana gecovert. Und haben dann aber so ein bisschen weiter rumgespielt und am Ende haben sie dann doch gemerkt, okay, wir machen jetzt irgendwie einen eigenen Song da draus. Mhm. Aber als kleine Hommage ist immer noch die Zeile da drinne, You Hurt Yourself, die eben auch in dem Nirvana-Song vorkommt. Von daher scheint da natürlich, glaube ich, auch einfach die Grunge-Ära. Oder ich finde, gerade in den eher ruhigeren Sachen hört man auch so ein bisschen so diese Grunge-Melancholie, die da irgendwie noch drin steckt, auch wenn das natürlich die 90er da irgendwie auch schon lange durch sind. Fand ich das irgendwie nochmal ganz cool, dass sie gesagt haben, dass sie da eigentlich Polly von Nirvana einfach nur covern wollten und dann dabei aus Versehen Undertow draus geworden
ist. Ja, jetzt wo du sagst, so diese Gitarre am Anfang hat halt auch total was von so einem Nirvana-Song.
Ja. Also, genau, also halt so ein Akustik-Nirvana-Ding halt, aber ja.
Ja, spannend. Also das ist es ist wirklich interessant, auf wie viele Referenzen wir hier auch einfach kommen, wie viele Querverweise, wo man halt auch einfach merkt, okay, die Band nimmt sich da halt einfach sehr viel Spannendes raus, ohne dass man das jetzt so komplett auf eine Sache festhaken kann. Also ich finde jetzt auch nicht, dass man, als ich jetzt überlegt habe, was für einen Genre ich da jetzt irgendwie drauf tackern würde, also ich habe irgendwie die als Indie-Rock-Band abgespeichert, aber das passt überhaupt nicht. So im weitesten Sinne würde man wahrscheinlich wirklich sagen, dass das jetzt ja dann wirklich schon experimentelle Rockmusik ist so und dass man es halt dabei irgendwie belässt so.
Ja, ich finde, was sozusagen, deren Signature nochmal ist, auch wenn du da vielleicht im Speziellen nicht ganz mit warm geworden bist, ist, glaube ich, schon die Art, wie sie ihren Gesang aufbauen. Mhm. Weil sie machen sehr viel Gesangsharmonien, sehr viel mehrstimmige Sachen. Ja. Und eben auch zu dritt, also sozusagen bis auf die Schlagzeugerin, singen alle anderen mit. Und das auch, das kann ich auch dir nur wärmstens empfehlen. Es gibt eine ganze Reihe von tollen Live-Sessions von denen, also From the Basement, KEXP und sowas. Da findet man bei YouTube sehr, sehr, sehr geile Live-Sessions, wo man auch wirklich sieht, wie gut die das auch in solchen Kontexten auch umsetzen. Also das sind nicht einfach nur alles Overdubs oder Doppelungen, sondern sie schaffen das auch live eigentlich, Mehrstimmigkeit irgendwie total interessant zu machen. Und da, du hast es gerade genannt, so ein bisschen esoterisch. Für mich hat es manchmal so ein bisschen was wie so Witch-mäßiges, fast wie so ein Hexenzirkel, sage ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben. Die da, ich finde am vielleicht krassesten ist das bei diesem sechsten Song, oh, Composure, oh ja. Wo sie am Anfang auch fast so eher schreiend, wie so ein bisschen wahnsinnig zusammen sowas reinrufen, wo man gar nicht so weiß, Alter, was ist jetzt bei denen los? Und dadurch hat das immer so ein bisschen was Eerie-mäßiges, ein bisschen so slightly off, ein bisschen am, ich will nicht sagen Wahnsinn, aber halt so ein bisschen irgendwie, dass es so ein bisschen auf eine gewisse Weise so ein bisschen gruselig macht an manchen Stellen. Und ich finde, das ist so ein total so ein Signature-Ding von denen, was sozusagen sie sehr gut irgendwie in ihre Musik einbauen oder wo sozusagen sich Musik und die Art, wie die so Gesang denken, nochmal total stark irgendwie ergänzt so. Auch wenn ich total verstehen kann, dass man bei manchen Gesangssachen vielleicht sagt, es ist mir irgendwie ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu, ich weiß nicht. Aber ich finde, an vielen Stellen ist es irgendwie schon, macht es schon sehr deren Charme aus, dass die Vocals da nochmal so eine ganz eigenen Layer an Charakteristik und an Stimmung reinbringen. Und gerade weil es auch als eine reine Frauenband sozusagen auch irgendwie nochmal einen anderen Touch da irgendwie reinkommt, der mich irgendwie auch nochmal ja total überrascht hat, weil ich zumindest vorher noch nichts Vergleichbares kannte und gehört habe.
Ja, gut, dass du auch nochmal auf Composure zu sprechen kommst, weil ich mich auch gefragt habe, was soll das Ding am Anfang sein? So, weil es halt auch natürlich dann sehr komisch in den Rest des Songs dann reinsteigt. Also in gewisser Weise hat der Song dieses Intro, dann kommt auf einmal der Mittelpart, der dann ein anderer Song eigentlich ist und am Ende kommen sie dann nochmal da rein und dann ist der Song vorbei. Also, was ich ja vorhin auch gemeint habe, es gibt, glaube ich, nicht einen Song, wo ich sagen würde, der ist irgendwie schlecht, sondern es gibt halt einfach Parts, die mir weniger gefallen haben und das ist so der eine Part, wo ich auch gedacht habe, okay, es fühlt sich so ein bisschen wie eine Jam-Session an. Du hast so den Anfang, dann willst du irgendwie in den neuen Part reinkommen, machst halt das und am Ende kommst du halt wieder darin zurück. Das ist eigentlich in einem Track, quasi, das ist dann vielleicht so dieser eine Track, wo ich sagen würde, wenn ich eine Least Favorite benennen müsste, würde ich es vielleicht an der Stelle machen. Auch wenn der Mittelpart wiederum voll gut ist, also würde ich dir zustimmen, das ist wahrscheinlich das, was klangmäßig nochmal eine besondere Note reinbringt. Und ich würde auch sagen, dass das für mich, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, am Anfang fand ich das ein bisschen nervig manchmal, aber mit der Zeit habe ich dann auch jetzt, gerade jetzt die letzten Tage, wo ich nochmal reingehört habe, habe ich auch gemerkt, okay, mich stört's gar nicht mehr so sehr. Bis halt auf eben so ein paar Stellen, wo ich dann doch mal gedacht habe, okay, das ist so ein bisschen, sie haben da wirklich experimentiert und haben auch versucht, so an die Grenze zu gehen und da dachte ich mir, okay, da ist es vielleicht nicht ganz so gut gelungen, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber an anderen Stellen ist auch was total Spannendes rausgekommen und mir ist auch total aufgefallen, dass mit dem Gesang auch häufig experimentiert wurde, was die Klangästhetik anging. Also, dass zum Beispiel Vocal Effects genommen wurden, um so einen Unterwassersound zu erzeugen oder so einen Hall, der dann halt auch immer korrespondiert hat mit den Lyrics. Also, es wurde ja auch immer diese Underwater, Pull Me Underwater, das ist halt was ganz häufig als Metapher wiederkommt, oder dieses I Feel Like a Shadow mit einem ganz weiten Hall. Also, wo man halt auch gemerkt hat, okay, da ist, da wird auf jeden Fall sehr viel auch der Gesang als Instrument mitgedacht, was ich grundsätzlich erstmal super, super spannend finde. Und wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl gehabt, manchmal geht's besser auf, manchmal weniger. Aber ja.
Bin ich voll bei dir. Also, wenn ich sozusagen irgendwo Abzüge in der B-Note geben würde, sind es für mich auch sozusagen eher die Songaufbauten oder die Arrangements an manchen Stellen, aber nicht das Sounddesign. Also vom Sounddesign finde ich das wirklich hammergeil. Es sind eher sozusagen, dass ich an manchen Stellen denke, es wird dann entweder an manchen Stellen plätschert dann doch mal ein Part vielleicht ein bisschen oder meandert irgendwie doch so ein bisschen ins Belanglose. Da gibt's so ein, zwei Stellen. Ich glaube, den achten, den Majesty. Da habe ich so manchmal das Gefühl, dass ich nicht so richtig weiß, wo kommt der noch hin? Dann kommt dieser Refrain, wo man auch nicht wirklich weiß, ist das jetzt ein Refrain?
Ja.
Also, so im Einzelnen, so vom Songwriting her, so im Einzelnen denke ich manchmal so, da sind sie dann irgendwie nicht so ganz auf dem Punkt, das ist manchmal doch noch ein bisschen zu undefiniert, zu jammig, wird für mich aber eben sozusagen an vielen Stellen einfach durch das Sounddesign irgendwie, wird da viel von getragen oder viel von wettgemacht. Und das deckt sich ja auch genau mit dem, dass ich gesagt habe, dass ich das gar nicht so viel die einzelnen Songs gehört habe, weil die Songs als einzelne Songs vielleicht auch manchmal gar nicht so stark sind. Dass sie aber irgendwie so im Zusammenspiel es halt schaffen ein und genau wie du es gesagt hast, auch gerade mit diesen irgendwie Unterwasser, Shadow und viele Lyrics handeln ja irgendwie auch von gescheiterten Beziehungen, die auseinandergegangen sind und dann diesen der Unfähigkeit irgendwie damit abzuschließen, damit umzugehen. Also all diese sozusagen irgendwie Sehnsuchtsmomente, aber auch dieses Verblassen, dieses Loslassen oder nicht loslassen können. Und ich finde, das wird sozusagen über den Sound total toll erzählt. Um vielleicht noch kurz die Auflösung zu machen, was sie da bei Composure am Anfang eigentlich schreien. Und gibt's auch fantastische Live-Videos, wo das Publikum das auch mitmacht und wirklich auch eher so laut ruft und schreit. Und dass sie da singen, heißt Clit-Cut. Genau, du hast es richtig verstanden, Clit-Cut. Und es ist für die so ein bisschen ironische Anspielung auf den Film Antichrist von Lars von Trier. Falls du ihn nicht kennst, du musst ihn dir nicht anschauen, wenn du nicht verstört werden möchtest. Wenn du ihn kennst, dann weißt du vielleicht, warum sie da Clit-Cut singen. Und ich verstehe es auch ein bisschen mehr so als einen Joke. Also am Anfang haben sie auch so ein kleines Rätsel darum gemacht, weil man es eben auch nicht so gut verstanden hat. So, hey, was singen die da eigentlich? Weiß es ja eben irgendwie auch so schreien und auch live, glaube ich, auch manchmal mehr so rufen und irgendwie wegnuscheln und sowas. Aber dann haben sie es irgendwann mal so ein bisschen aufgelöst und dann kam eben dieser Hinweis, dass es so irgendwie so ein halb ernst gemeinter, halb witziger Verweis auf den Film Antichrist von Lars von Trier. Aber das vielleicht auch nur als kleine Randbemerkung. Ich muss dazu sagen, ich finde, der hat irgendwie total was. Also gerade weil es so total weird ist, wie die in diesen Song einsteigen, ne, dieser irgendwie auch ein bisschen schleppende, schwurfige 6/8-Takt, dann fangen da auf einmal irgendwie drei Frauen irgendwie an, so ein bisschen zu rufen, weißt auch nicht genau, was los ist so. Dann ist es vorbei und dann fängt der eigentlich Song an mit so einem mega groovy Part. Und irgendwie finde ich das besser, als man vielleicht denken könnte. Also für mich ist es komischerweise sogar spannender in dem Sinne, als jetzt, wie gesagt, wie so ein Song wie der Majesty, da Song Nummer 8, der für mich dann irgendwie am Ende eigentlich sich schon wieder fast ein bisschen zu dolle verliert, weil irgendwie zu wenig passiert. Also lieber verwirrt's mich, als dass ich denke, als dass es mich langweilt.
Ja,
vielleicht so.
Ich find's halt spannend, wie ähnlich wir das jetzt auch teilweise wahrgenommen haben, weil als du jetzt Majesty, also die Hörerinnen und Hörer können das jetzt vielleicht gar, also können das natürlich gerade nicht sehen, aber ich habe jetzt sehr häufig auch einfach zugenickt, als du jetzt über Composure gesprochen hast oder auch über Majesty, weil ich halt auch geschrieben hatte in meinen Notizen zu Majesty, dass halt irgendwie der Song so ein bisschen nirgendwo hingeht und am Ende auch so ein bisschen dann nochmal so die eine, ich habe dann noch so diese einharmonische Drehung am Ende, so dieses, okay, jetzt geht's dann nochmal in den auflösenden Akkord rein. So, aber es ist halt einfach nie passiert und es bleibt halt irgendwie so bei dem Jam so, okay, wir bleiben jetzt einfach auf dem Akkord, weil wir gerade nicht wissen, wo wir sonst hingehen müssen. Also wirklich so gefühlt dieses Live-Momentum, wenn man halt selber im Proberaum steht und irgendwie denkt, ja, der Part ist cool, aber ich weiß jetzt irgendwie nicht, wie ich da jetzt rauskomme, so. Und das ist halt so eine Sache, die bei Majesty und leider auch so ein bisschen bei Lissy's Heart Murmur bei einem Schlusstrack halt auch aufkommt, obwohl der Song unglaublich schön startet, unglaublich gut anfängt. Und dann aber auch so nach 3 Minuten ich mich so frage, okay, die finden da irgendwie jetzt aber nicht zum Ende hin, so irgendwie nicht, wie man da rauskommt. Ja. Und das ist dann zum Beispiel bei einem Song wie Baby, der dann halt einfach viel weniger macht, dann viel runder einfach.
Ja, wundervoller Song, Baby. Richtig. Die Ballade auf dem Album. Aber, also vielleicht mal als Kontext, einfach ein sehr ruhiger Song, mit nur eigentlich getragen von Gitarre, zumindest Solo-Gesang und dann eben wunderschön harmonischen Gesang dazu. Und dafür, dass der 5 Minuten geht, hält er mich die ganzen 5 Minuten auch. Also das funktioniert viel besser. Und genau wie du sagst, die letzten beiden Songs sind für mich eigentlich die schwächsten Songs. Und deckt sich auch wieder mit dem Rezeptionsmodus, dass ich das immer nur als Album gehört habe, dass ich sozusagen die letzten Alben auch einfach, die letzten Songs vielleicht auch oft gar nicht gehört habe, weil ich dann schon angekommen bin mit dem Auto oder sowas. Und das ist, glaube ich, genau wie du sagst, wahrscheinlich der Punkt, wo vielleicht auch irgendwie, wenn man jetzt da einen anderen Produzenten hätte, der da irgendwie am ehesten wahrscheinlich nochmal gesagt hätte, ey Leute, da müssen irgendwie, kürzt den eine Minute, der ist zu lang oder sowas. Ja, da würde er auch ganz
schreien.
Und das da, kann man so sagen, so ausreicht so. Und da würde ich sagen, wo vielleicht auch deren Songwriting, also auf alle Fälle jetzt mit Blick auf das neueste Album, was ich irgendwie auch einfach mehr gehört habe als jetzt die der nachfolgenden Alben, da glaube ich in der Richtung wirklich auch passiert ist, war so mein Eindruck, dass sie da noch von der Klangästhetik, glaube ich, sich gar nicht so um 180 Grad gedreht haben. Mhm. Also allen, die sozusagen was mit dem Debütalbum was anfangen können, denen sollten irgendwie auch die Folgesachen eigentlich gefallen. Und dass es so ein bisschen feiner, noch ein bisschen exquisiter geworden ist, ein bisschen was an der Roughness verloren hat. Aber dafür auch im Songwriting, glaube ich, so ein bisschen mehr auf den Punkt kommt, ohne jetzt, sage ich mal, so generische Pop-Formeln zu bedienen mit irgendwie Chorus, Refrain, zweiter Chorus doppelt so lang, sondern schon noch dieses bisschen Jammige behalten haben, aber da vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt gekommen sind. Ich würde sagen, das ist auch so die Schwäche, die ich dem Album auch so ein bisschen ankreiden würde. Oder das, was mir heute auffällt, warum ich sagen würde, es ist für mich kein Überalbum oder nicht von vorne bis hinten einfach nur geil.
Mhm. Ja, super, Marvin. Was ich jetzt noch so für eine Frage hätte, als Person, die jetzt über Warpaint nichts weiß, also du hast ja jetzt natürlich schon so ein bisschen gesagt, wie es mit der Band weiterging, wie jetzt die neuen Alben, welche Richtung die ging. Wie sah es denn jetzt aus? Du meintest ja die Band vor allem mal so ein bisschen in der zweiten Reihe. Hatten die dann mit dem späteren Album noch so ein bisschen den Durchbruch gehabt? Oder wie sieht das jetzt aus? Wo platziert die Band sich jetzt gerade, sag ich mal, in der Bekanntheitsskala?
Also ich habe jetzt nicht die Charts gecheckt, muss ich gestehen. Ich würde sagen, dass die auf alle Fälle nach wie vor das machen und auch glaube ich, sagen vermutlich hauptberuflich machen können, also davon leben können und auch nach wie vor aktiv sind, eine aktive Fangemeinschaft haben. Ich glaube einfach in der Szene auch einfach gut vernetzt sind und daher jetzt, glaube ich, so, ich glaube auch einfach ihren Platz gefunden haben. Vielleicht würde ich es so benennen, dass sie sozusagen schon auch, ich glaube, mit DXX gab es eben auch teilweise ein paar Kooperationen oder irgendwie mal gemeinsame Sachen. Also da schon auch, glaube ich, an größere Namen andocken konnten und irgendwie, glaube ich, sich schon auch an Bands oder im Dunstkreis von Bands bewegen konnten, der irgendwie gewährleistet hat, dass die auch einfach gehört werden und unterwegs sind. Und ich glaube, in ihrer Szene auf alle Fälle ein Name sind, den man kennt und das gut läuft. Und dass sie irgendwie auch noch einen Output haben, zeigt sich zumindest auch daran, dass es sowohl von der Bassistin ein Solo-Projekt gibt, Jenny Lee heißt die Bassistin und heißt auch dann dieses Projekt, aber auch die Gitarristin. Das findet man unter TT, also einfach nur 2 T's groß geschrieben, die beide sozusagen noch Solo-Projekte haben, die nicht unbedingt was völlig anderes machen. Also ich glaube, wer mit Warpaint warm wird, wird auch die Solo-Projekte, glaube ich, ganz geil finden können. Das sind interessanterweise auch immer die ersten Artists, die genannt werden bei Similar Artists. Also das liegt da einfach nah dran. Wenn es auch schon im Detail nochmal vielleicht ein bisschen songorientierter ist und gerade Jenny Lee auch ein bisschen, manche Stellen vielleicht noch ein bisschen elektronischer ist, einfach weil man halt nicht mehr in so einem ganz klassischen Bandkontext wahrscheinlich Musik macht. Aber allein, dass die auch sozusagen nebenbei Solo-Projekte haben, zeigt mir, dass diese Band in irgendeiner Weise zumindest so weit kommerziellen Erfolg hat, dass sie irgendwie davon leben kann, dass sie weitermachen und dass sie eben mit 2022 auch ein Album rausgebracht haben und nicht nach dem 2016er Album irgendwie nach Versenke geschwunden ist, zeigt auch einfach nur, dass sie ja weiter Musik macht. Ich weiß nicht, ob der jetzt, ich habe jetzt keinen private Check-up gemacht, ob dahinter vielleicht im Hintergrund vielleicht sowas wie Familienplanung stand oder eben auch die Solo-Projekte standen, sozusagen diesen größeren Abstand zwischen dem Album zu erklären. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Band irgendwie auf dem absteigenden Ast ist, sondern eben ihre fein erlesene Hörerinschaft auf jeden Fall bis heute immer noch hält. Und was ich auch sehr gut finde und deswegen auch hoffentlich auch noch weiter ein bisschen Musik machen, weil die für mich dadurch auf alle Fälle immer so ein Geheimtipp sind, den ich auch weiter im Blick haben würde.
Ja, schön. Ja, vielen Dank, Marvin, für dieses schöne, sehr, sehr, sehr schöne, interessante Album. Auf jeden Fall, glaube ich, eine Band, mit der ich mich weiter beschäftigen werde. Von daher schon mal vielen Dank und auch auf jeden Fall eine, glaube ich, sehr ja, nennenswerte Lücke auch in meine Musikkenntnis sozusagen nochmal geschlossen. Ich würde, wenn du jetzt nicht noch etwas anderes zu erwähnen hast oder noch eine andere Frage an mich hättest.
Ja, ich würde vielleicht noch eine kleine Referenz reinwerfen, die, glaube ich, immer wieder genannt wurde und ich weiß auch nicht, von der Band auch selber vielleicht, aber eben vor allem in der Musikjournalie eben wieder oft erwähnt wurde als Vergleich oder als klarer Einfluss. Und zwar sind das Cocteau Twins. Für die Cocteau Twins nicht kennen, ist eine schottische Band, die in den 1980ern bis in den späten 90ern existiert hat, sehr verträumten Gitarrenpop gemacht hat und vor allem ganz viele Bands so in dem Bereich My Bloody Valentine, Slowdive, Beach House, also dieser ganze Shoegaze-mäßige, Dreampop-mäßige Bereich sozusagen sehr stark von den Cocteau Twins beeinflusst worden. Eben auch mit einer Sängerin, das muss man dazu sagen. Und das wird sozusagen als sehr häufige Referenz bei Warpaint genannt. Also nochmal so ein bisschen zurückzuschauen, nicht nur zu schauen, was also waren sozusagen die Zeitgenossinnen, sondern mit Cocteau Twins nochmal eine Band wirklich aus den 80ern, die da eigentlich Pate standen, glaube ich, für so einen Sound, der irgendwie so ein bisschen eerie ist, irgendwie auch sehr dieses Verhalte düstere hat, aber eben auch mit einem weiblichen Gesang, das auch sozusagen nochmal so als Markenzeichen irgendwie groß und bekannt gemacht hat. Wer da sozusagen Interesse hat oder vielleicht auch die Ecke an Warpaint so ein bisschen spannender fand, so ein bisschen dieses shoegazige, postpunkige Verhalte, der könnte sich da auf alle Fälle vielleicht nochmal einen kleinen Hörer reinwerfen. Dazu muss ich aber selber auch nur sagen, dass ich Cocteau Twins auch nicht so viel gehört habe oder groß kenne, sondern das hier auch eher nochmal so als kleinen Informationsservice mit reingebe. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, dass ich, wie gesagt, das Album, und das ist ja auch nicht bei jeder Folge der Fall, dass ich das Album bis heute eigentlich immer noch gerne höre. Also auch wenn ich, wie gesagt, nicht mehr alle Songs so super finde oder man vielleicht manche Songs auch ein bisschen überhabe, ist es für mich immer noch ein tolles Album, was ich bedenkenlos anderen Leuten in die Hand drücken würde. Genauso aber wie auch die nachfolgenden Alben und eben das 2022er. Also eine Band, die bis heute mich begleitet.
Ja, wunderbar. Wollen wir die Songs auswählen für die Playlist?
Ja, bitte. Nach dir.
Okay.
Chris, was schmeißt mir rein?
Ja, gut. Also wir haben da vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, welche Songs wir super finden. Und ich sehe da, glaube ich, keine Alternative, als den Song Warpaint zu nehmen.
Sehr gut.
Ich glaube, die Band hat da, glaube ich, sich auch einen Gefallen mitgetan, sich nach diesem Song zu benennen, weil es meinem Gefühl nach so ein bisschen die Essenz auch darstellt von dem, wie man diesen Sound zumindest von diesem Album jetzt zusammenfassen könnte. Wenn ich jetzt einen Song als repräsentativ benennen würde, wäre es wahrscheinlich dieser.
Sehr schön. Finde ich richtig gut. Ich schmeiße wirklich den Composure rein. Einfach, weil ich auch sozusagen allen Menschen, die sich sozusagen die Playlist zu der Folge anhören wollen, auch gerne dieses etwas crazy Schmuckstück nicht entgehen lassen möchte.
Ja, wunderbar, Marvin.
Sehr gut, Chris. Dann vielleicht, bevor wir uns sozusagen langsam zum Ende wenden der Folge, hast du schon ein Gefühl, was so als nächstes Album für mich auf mich zukommt? Oder sind wir da noch ganz offen und ich werde mich überraschen lassen, was passiert?
Ich bin so ein bisschen im Überlegen zwischen zwei Alben gerade, die musikalisch was sehr Ähnliches machen, aber aus total anderen Zeiten stammen, ich aber zu einer ähnlichen Zeit gehört habe. Und für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, gehe ich quasi eher den Weg von der kleinen Nischenband, die ich zu der Zeit gehört habe, oder zu der legendären, stilprägenden Band, die ich halt einfach dann sehr viel später, die ich dann sehr viel, so mit sehr viel Verzögerung gehört habe, weil ich einfach zu der Zeit noch nicht geboren war, die ich aber gehört habe und die halt für die sozusagen für meine musikalische Laufbahn, glaube ich, schon sehr wichtig war. Und Vielleicht lasse ich dich da sogar auch ein bisschen mitentscheiden, wenn du das möchtest. Genau.
Mal ein bisschen basisdemokratisch.
Genau.
Ja, dann bleibe ich einfach gespannt. Genau. Also, da bin ich sozusagen, ich bin ja sozusagen immer offen für das, was du mir gibst. Da wurde ich bisher noch nie so weit verstört, dass ich denke, okay, Chris, letzte Folge, das war's. Es reicht. Ich schaff das nicht mehr. Ja, dann, Chris, dann bleibt mir vielleicht auch an der Stelle auch mal nur zu sagen, danke, dass du es dir angehört hast. Danke, dass du sozusagen die Zeit genommen hast. Wie immer sozusagen da auch dich drauf einfach eingelassen hast und dann Eindruck geteilt hast. Natürlich auch vielleicht auch mal Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Als Info, wir bringen zu jeder Folge immer auch eine kleine Playlist raus. Also wenn ihr Lust habt, nochmal ein paar Songs von Warpaint und dem Umfeld, Referenzen, ähnlichen Bands reinzuhören, checkt gerne unsere Playlist auf. Und ansonsten lasst uns gerne irgendwie einen Kommentar da. Was hat euch gefallen? Was wünscht ihr euch? Habt ihr vielleicht selber Ideen? Habt ihr Warpaint gehört? War das vielleicht auch euer erstes Album? Habt ihr sie später entdeckt? Schreibt uns gerne. Wir freuen uns über alle Kommentare und über alle Rückmeldungen. Und dann, bleibt mir nichts mehr zu sagen als danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Wiederhören. Ciao.